Manchmal, da macht mir Feminismus fast ein bisschen Angst. Nicht wegen der Ideen, die dahinter stecken, sondern wenn ich auf Instagram schaue, dann denke ich, wow, es muss total groß sein, was ich mache. Ich muss T-Shirts tragen, ich muss es in die Welt schreien, ich muss Revolutionen anzetteln, ich muss was anzünden, es muss immer weltumwälzend sein, ich muss ganz große Räder drehen. Aber das stimmt nicht. Nicht umsonst sagt man, das Private ist politisch. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut über dieses Buch und über diese Gästin. The Daily Feminist von Evelyn Höllriegel-Czeigner ist ein wirklich fantastisches Buch, das genau da anfängt. Bei den ganz kleinen Dingen. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. The Daily Feminist. Bist du The Daily Feminist? Bist du die Feministin, die jeden Tag für an uns einen wunderbaren guten Tipp hat, wie wir Feministinnen sein können? Evelyn Höllriegel ist zu Gast. Herzlich willkommen.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Dein neuestes Buch, ich habe es gerade schon gesagt, heißt The Daily Feminist. 199 konkrete Handlungstipps für Gleichberechtigung im Alltag. Und es hat noch so einen hübschen kleinen gelben Störer drauf. Mikrofeminismus wirkt. Und es ist außerdem noch ein angezündetes Streichholz drauf mit einem Herz in der Flamme. Das ist so schön. Es ist einfach so schön. Und es ist nicht komplett rosa. Allein das schon ein Fest.
Das war mir echt ein Anliegen. Also ich liebe rosa, ja. Don't get me wrong. Aber es ist, dann doch oft der Fall, dass man wieder in die rosa Farbpalette greift, wenn es ein Buch ist, das eine Frau geschrieben hat, nicht wahr?
Vor allem, wenn es Feminismus ist, ich glaube, die erwarten, dass wenn man ein feministisches Buch sucht, dass man auf jeden Fall sofort in die rosa Ecke greift. Ja. Und es ist inzwischen schon so ein Running Gag, dass ich wirklich fast enttäuscht bin, dass den Verlagen da auch nichts anderes mehr einfällt. Bei dir haben sie sich viel Mühe gegeben. Musstest du kämpfen oder war man offen
Nein,
für deine Ideen?
nein. Das ist ja mein drittes Buch und als ich den Cover-Entwurf bekommen habe letztes Jahr, ich hab wirklich gebankt, als ich die E-Mail bekommen habe, weil bei den letzten Malen eben Mythos Mutterinstinkt war im ersten Pitch rosa, also das zweite Buch, das wollte ich ja auch nicht. Und als ich eben das E-Mail bekommen habe, mache ich das auf und ich war hin und weg. Es war der erste Vorschlag, der einfach gepasst hat. Da war wahrscheinlich, also das Favoriterbüro ist es aus München, die sind einfach auf meine Instagram-Seite gegangen und haben geschaut, okay, was passt dazu? Und haben eben gesehen, lila, orange und ja, liebe ich schon.
Großartig.
Das Streichholz habe ich mir dann auch tätowieren lassen, nachdem es ein Bestseller wurde.
Oh, das Buch Baby ist für immer auf deiner Haut. Voll schön.
Ja.
Also allein schon das für mich eine Freude und ein Fest. Und dann habe ich dein Buch aufgeschlagen und dann habe ich mich wirklich, wirklich sehr gefreut. In der letzten Zeit sind einige Bücher erschienen, die sehr schmissige Titel hatten, die zu Must-Reads ganz schnell wurden in der feministischen Bubble. Und dann habe ich die gelesen und dachte so, ich weiß nicht, ist das jetzt was für Einsteigerinnen oder bin ich nicht die Zielgruppe oder ist es zu viel, was das Buch will, ist zu viel reingequetscht? Und bei dir ist einfach alles drin. Also man geht einfach wirklich 199 Tipps durch, die sind durchnummeriert. Ich liebe Struktur.
Ich auch. Das
ich
ist so mein
liebe Struktur. Und diese 199 Tipps sind nochmal in Themenblöcke unterteilt. Also man geht nochmal thematisch auch vor. Und dann dazwischen das, was ich schon so lange suche. Und endlich habe ich es gefunden. Du müsstest eigentlich nochmal ein extra kleines Büchlein rausbringen. Nur mit dem feministischen Lexikon, das noch drin ist. The Daily Feminist Dictionary. Da sind alle Worte drin, Leute. Es sind alle Worte drin.
Und es wurde gekürzt. Ja, da waren doppelt so viele drin. Wegen,
Oh mein
wir
Gott.
hatten einfach nicht zu viele Seiten.
Das heißt, du musst es wirklich noch mal extra rausbringen. Das wäre
Mhm.
der absolute Knaller. Am Anfang dieses Podcasts sind wir immer ausgeflippt. Das ist ja eine Reise und ein Weg. Und mit jedem Buch lernt man irgendwie neue Begriffe kennen. Und mit jedem Wort öffnet sich so eine neue Welt. Und Sprache schafft ja Realität. Und du hast sie endlich alle zusammengetragen.
Eben nicht alle. Es
Ja.
könnten noch so viel mehr sein.
Aber so viele. Das hat mich so gefreut. War es schwer, diese Themenblöcke und Tipps zusammenzufassen? Hattest du das Gefühl, ich könnte noch 500 mehr schreiben? Oder war es schon schwierig, weil du schaffst einfach einen sehr großen Rundumschlag?
Ja, also es waren tatsächlich noch mehr. Also am Anfang hatten wir mal uns auf 250 Mikrofeminismen geeinigt. Und dann hatte ich die auch alle zusammen, weil ich bin auch sehr strukturiert. Ich schreibe die alle auf und dann erst habe ich sie unterteilt und so weiter. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, man kriegt ja, wenn man den Vertrag unterschreibt, kriegt man eine gewisse Seitenanzahl, weil ja alles schon vorprogrammiert wurde. Das heißt, ich habe gewusst, ich spreng den Rahmen. Und dann haben wir uns auf 220 geeinigt und dann im ersten Lektorat wurden es dann 199, weil es war einfach zu viel. Ich musste ja 100 Seiten kürzen am Ende. Das heißt, es hätte noch viel, viel mehr gegeben, was auf der einen Seite halt auch komplett traurig ist, ja. Also es liegt noch so viel im Argen. Und ja. Deshalb wird das auch nicht das letzte Buch sein, sage ich mal.
Yay, das ist die perfekte Überleitung, um nochmal ganz kurz vorzustellen, wer du bist, wer dich noch nicht kennt. Der hat vielleicht unter Evelyn Höllriegel und du hast ja noch einen zweiten Namen, Tscheigner, den wollen wir nicht unterschlagen, Höllriegel Tscheigner. Kennt man dich vielleicht auch unter Little Paperplane auf Instagram, wo ich dir schon sehr lange folge. Du bist eigentlich gebürtige Südtirolerin, jetzt in Wien mit deiner Familie. Studiert hast du Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Ich habe auch Kommunikationswissenschaften studiert. Und jetzt bist du freie Journalistin und Autorin. Das ist nicht dein erstes Buch. Du hast es schon erwähnt. Du bist Co-Autorin des Buchs Mythos Mutterinstinkt zusammen mit Annika Rösler. Da ging es darum, wie moderne Hirnforschung uns von den alten Rollenbildern befreit und uns Elternschaft neu denken lässt. Stichworte zum Beispiel Muttertät und Matreszenz. Auch was, worüber wir hier im Podcast schon gesprochen haben. Das steht übrigens ganz oben auf meiner Leseliste, dieses Buch. Und das andere Buch, das du mitgeschrieben hast mit Annika Rösler, ist Nachwehen, wo es um Trost und Hilfe mit diesen überwältigenden Gefühlen gibt, die man nach der Geburt, gerade beim ersten Kind, hat. Und ich beim ersten Kind möchte ich mich hier korrigieren. Eigentlich ist es jedes Mal krass, aber beim ersten Mal ist es schon die heftigste
Besonders.
Umwälzung.
Ja, absolut. Das war eben meine erste Geburt ist jetzt mittlerweile 10 Jahre her und ich habe einfach gemerkt, das Einzige, was mir hilft, ist darüber zu schreiben. Wusste ich ja irgendwie auch, das ist immer so meine Form von Therapie. Und so war es dann auch. Und wir hatten dann großes Glück, Annegret Augustin im Kössel Verlag kennenzulernen. Und die hat fest an unsere Idee geglaubt. Und bei ihr haben wir dann eben Nachwehen geschrieben. Dann daraus ist irgendwie dann die Idee zum Mythos Mutterinstinkt gekommen. Und dann war für mich halt Zeit auch ein bisschen nicht diese, ich sage jetzt mal, für mich war es einfach an der Zeit weg von dieser Mutterschaft zu kommen, einfach vom Schreiben her, weil ich das Gefühl hatte, ich muss größer werden. Was heißt größer werden? Es liegt halt, Mutterschaft ist, glaube ich, so eine Stelle, wo wir merken, wie krass wir Feminismus brauchen. Und ich glaube, deshalb war es mir wichtig, einfach ein sehr niederschwelliges Buch zu schreiben, wo eben das Handlungsanweisungen gibt, wie wir eben diesen Feminismus in unseren Alltag integrieren können. Also es war für mich auch so ein bisschen eine Evolution dahin, ja, wo ich jetzt bin.
Ich glaube, das geht vielen so. Anhand deiner Bücher kann man so ein bisschen sich mitentwickeln, von den Nachwehen über den Mutterinstinkt, den zu hinterfragen und dann zu schauen, okay, es muss noch weitergehen. Mir geht's auch so. Du schreibst hier über Mikrofeminismus. Und ich fand ganz erhellend, wie du das am Anfang vom Buch erklärst, was Mikrofeminismus ist. Denn der ist ja nicht mini klein, sondern das Wort bezieht sich ja eigentlich auf was anderes.
Genau, und zwar geht es hier um die Mikroebene, weil wir in der Soziologie von einer Makro-, einer Meso- und einer Mikroebene sprechen. Und diese drei Ebenen, die wirken aufeinander, aber wir als Individuen haben halt die größte Wirkungsmacht auf dieser Mikroebene in unserem Alltag. Und das ist der Gedanke hinter Mikrofeminismus, dass wir hier auf der Mikroebene in unserem Umfeld schon feministische Zeichen setzen können. Und natürlich braucht es große politische Bewegungen und es braucht Institutionen auf Meso-Ebene, die feministisch denken. Aber wir in unserem Alltag, in der Familie, im Freundeskreis, mit unseren Kindern und so weiter, wir können da auch ansetzen. Und das ist, das muss nicht laut sein. Es darf laut sein, aber es muss es einfach nicht, weil vor allem wenn ich jetzt auch an uns oder mich als Mutter denke, Frauen, die Care-Arbeit übernehmen, oft haben wir einfach nicht die Energie dazu. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und da können wir auch anders feministisch agieren. Und das passiert durch Beobachtung, durch Reflektieren, durch wie wir mit unseren Kindern sprechen, wie wir mit unseren Partnern sprechen auch. Genau, und das war der Gedanke dahinter.
Das Schöne ist, dass es so ein bisschen den Druck rausnimmt. Du sagst ja auch, du bist keine schlechte Feministin, nur weil du jetzt keine weltweite feministische Organisation übermorgen gründest, die irgendwie den Weltfrieden bringt, sondern du bist auch eine gute Feministin, wenn du im Kindergarten das richtige Gespräch anfängst mit Erziehenden oder wenn du mehr Raum einnimmst in einem Meeting. Und es sind so ganz kleine Dinge, die aber, wenn wir die alle machen würden, dann würden wir so viel verändern können und so viele Denkanstöße setzen können, im ganz Kleinen und auch so, dass es nicht für alle so schmerzhaft ist sofort, sondern dass es einfach für alle Denkanstöße sind.
Ja, eben. Also ich glaube, ich habe dieses Zitat von Mareike Fallwickel reingegeben. Das habe ich letztes Jahr irgendwo in einem Interview gelesen. Ich glaube, es war im Moment Magazin, da hat sie gesagt, eine Frau kann man leicht zur Seite schubsen und viele nicht. Und dieser Gedanke ist ja eigentlich der jener des Mikrofeminismus, weil viele Frauen, die dasselbe wollen, die kann man halt nicht so leicht ignorieren. Und wir werden ja nach wie vor ignoriert und unsere Emotionen bagatellisiert und kleingeredet und als empfindlich abgestempelt, sage ich mal. Und wenn wir aber viele sind, und wir sind viele, dann ist das halt nicht mehr so leicht. Ja.
Ja, und ich glaube, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo vieles sich wieder zurückbewegt, wo wir so Backlashes live beobachten können, in manchen Ländern ganz gravierend, also wirklich menschenverachtend gravierend. Und hier, also in Deutschland, du wohnst in Österreich, habe ich das Gefühl, es sind so kleine Schnitte und man muss sehr gut aufpassen, sie zu sehen. Aber sie sind da. Wir hatten hier jetzt gerade in Süddeutschland Wahlkampf und da hat man es ganz klar gespürt. Ich meine, da ging es am Ende, angeblich war es eine Schlammschlacht. Ich finde, es war einfach eine Dummheit eines Kandidaten, dass er eine unglaublich sexistische Äußerung gemacht hat, die es einfach als Film gibt, als Videoclip. Und das hätte sein Wahlkampfteam wissen müssen. Und dann hätte er vielleicht eine bessere Antwort gehabt, als das, was er so vor sich hingestammelt hat. Und aus dem Stammeln kam er halt nicht raus. Aber er hat sich nicht entschuldigt. Es war eine No-Apology. Und dann denke ich so, okay, wir sind 2026 und man kann dann sagen, so etwas würde ich natürlich nie wieder sagen. Das ist aber immer noch keine Entschuldigung. Das ist immer noch keine Entschuldigung. Und er hat auch immer noch nicht gesagt, so spricht man nicht über ganz junge Mädchen. Er hat es nicht gesagt, an keinem Punkt. Und auch keiner der anderen Männer
Na,
hat
im
es
Gegenteil,
gesagt.
Er wurde ja oft auch in Schutz genommen. Habe ich gerade heute wieder ein Reel dazu gesehen.
Ich
Und das
auch.
ist, ja.
Ich weiß, welches du meinst.
Ja. Und ich finde das aber auch sehr bezeichnend dafür, wie einfach diese Brotherhood of Men sich gegenseitig einfach den Rücken stärkt in Verhaltensweisen, die zutiefst problematisch sind, die aber durch diese patriarchale Brille als normal gesehen werden. Und das ist halt der Punkt, wenn wir erkennen, dass es halt nicht normal ist, über 17-jährige Schülerinnen zu sprechen, als wären sie anzüglich, weil sie dich anschauen. Also dieser sexualisierte Blick auf junge Mädchen ist etwas, was wir ja täglich beobachten können, ja. Ich habe im Buch auch diese Statistik reingetan, die mich jedes Mal auf Lesungen, wenn ich die vorlese, hey, mir kommt die Gänsehaut, dass Mädchen im Alter, das ist eine Studie aus Niedersachsen, dass Mädchen im Alter von 13,4 Jahren zum ersten Mal gecatcalled werden. Das heißt, Mädchen mit 13,4 Jahren werden zum ersten Mal auf der Straße von erwachsenen Männern, ja, ihnen wird hinterhergepfiffen, sie werden sexualisiert. Das sind Mädchen, das sind per Gesetz noch Kinder. Und dass das aber, ich weiß nicht, es ist einfach so normal. Mir ist es ja auch passiert als Teenager. Und ich glaube, jedem von uns ist es passiert. Und dieses Catcalling hat den Höhepunkt mit 19 Jahren, statistisch gesehen, und sinkt dann ab. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn wir junge Frauen, Mädchen, nicht junge Frauen, Mädchen, sexualisieren? Ich
Ja.
meine, das ist doch krank.
Es geht ja noch weiter. Das Schönheitsideal, dem wir alle hinterherrennen und wir können uns alle nicht davon freimachen. Das Schönheitsideal ist das eines Kindes. Also im
Dazu habe
Prinzip
ich.
sollst du so aussehen, als wärst du 16.
Genau.
Es geht nicht darum, jung auszusehen. Du sollst aussehen wie 16. Und ich habe ein Kind, das ist 14, das hat die perfekte Haut, ja, und die denkt schon, sie wäre mit Makeln behaftet.
Na
Sie
klar.
müsste irgendwie sich noch schöner machen. Sie braucht Highlighter und hier Glamour und Glitzer und längere Wimpern. Es ist nie genug. Also, ich sage immer, für dich, für Frauen wie mich sind die Produkte erfunden worden, damit ich aussehen kann wie du. Das ist eine totale Verschiebung. Also haarlos zu sein, schlank zu sein, dellenlos zu sein, faltenlos zu sein. Es ist ein Ideal, dem wir niemals gerecht werden können und es ist eigentlich pädophil.
Natürlich. Ich habe das auch irgendwann auf Instagram benannt. Wir haben einen Post gemacht zusammen mit den Schwesterherzen Doulas, Katharina Wohlrab und Sirit Böhm. Und wir haben das benannt und haben gesagt, das hat einfach Wurzeln in der Pädophilie. Und wenn wir von einem glatten, haarlosen, ziemlich schlanken Körper, eben faltenfrei, große Augen, kleine Nase, große Lippen. All diese Merkmale sind kindliche Merkmale. Das ist das Kindchenschema. Das haben wir benannt. Und natürlich gab es eine Horde eine Welle an Hass. Das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Der kam natürlich von erwachsenen Männern, die uns natürlich als die frustrierten, hässlichen, alten Frauen, die eifersüchtig sein müssen, wenn sie das ansprechen. Und das ist ja auch das Game des Patriarchats irgendwo, dass wenn man sich über diese Ideale, die ja im Grunde Ideale sind, weil, wie du sagst, selbst eine 14-Jährige mit perfekter Haut und genau diesen Features ist, fühlt sich nicht perfekt. Das sind ja immer, wir müssen dem immer hinterher und immer schöner, schneller, schlanker, was weiß ich. Dieser Scam wurde dann so gedreht, dass Frauen, die sagen, hey, Moment mal, ich möchte da nicht mitmachen, dass die dann frustriert sind. Das zeichnet halt eben immer dieses Bild, diesen Störer von der eben frustrierten Feministin. Das finde ich auch immer so spannend, ja, weil auch wenn ich jetzt Hasskommentare kriege auf meinen Inhalt, ja, ist es immer oder meistens bezogen auf mein Äußeres, weil ich eine Frau bin, ja.
Ja, du bist hässlich und frustriert.
Ich bin nur hässlich und deshalb sage ich das, sonst würde ich es ja nicht sagen.
Nein, dann wärst du ja glücklich und
Dann wäre
begehrt.
ich glücklich,
Du
genau.
kriegst halt keinen ab.
Wenn männliche Begehrbarkeit vorhanden ist, dann würde ich mich ja nicht, hätte ich keinen Grund, mich zu beschweren. Das ist das Narrativ. Und ich denke mir immer jedes Mal, es ist einfach arm. Es ist wirklich armselig, so zu denken, oder? Dass man nur eine Meinung haben kann, wenn man unglücklich ist oder hässlich, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, alles daran ist irgendwie schräg.
Jamila Jamil hat gerade so ein Interview gegeben in einem Podcast, was auch so durch Instagram, durch meine Bubble floss, wo sie gesagt hat, wir müssen uns bewusst machen, dass auf Frauen zu stehen, die erwachsen sind, wird im Moment umgedeutet als ein Kink. Also das ist ein
Stimmt.
Fetisch, auf jemanden zu stehen, der erwachsen als Frau aussieht. Also das muss man sich vorstellen. Also Männern wird abgesprochen, dass es normal ist, auf eine Frau in ihrem Alter zu stehen. Und dahin entwickeln wir uns gerade. Und das finde
Ja.
ich irre. Wenn Keanu
Ja.
Reeves eine Frau hat, die 9 Jahre jünger ist, aber weißes Haar, dann wird er für verrückt erklärt. Die ist aber schon 9 Jahre, die ist nur 9 Jahre jünger als er. Also faktisch gleich alt. Nein, das sind immer noch 9 Jahre. 9 Jahre ist echt viel, ja?
Ja, das ist wahnsinnig viel. Und umgekehrt ist es, wie das auch bewertet wird, wenn ältere Frauen, sage ich mal, jüngere Partner haben. Ich weiß nicht, war das jetzt nicht gerade bei entweder Cher oder Madonna? Die haben einen wesentlich jüngeren Partner und das wird halt angeschaut wie, ja, also die Doppelmoral einfach, ja. Ein Mann, der eben eine jüngere Partnerin hat, die offensichtlich immer noch nicht jung genug ist oder nicht jung genug aussieht, ja, der ist halt noch eher normal als eine ältere Dame mit einem jüngeren Herrn oder Typen, ja. Das ist
Wahnsinn.
wild, ja.
Oder wer hätte geahnt, also vielleicht hätte man es ahnen können, wenn man mit 2, 3 mehr Gedanken dran verschwendet hätte. Trotzdem hat es mich irgendwie schockiert, als Pamela Anderson angefangen hat, ungeschminkt auf rote Teppiche zu gehen. Ich hätte nicht gedacht, A, was für ein Störgefühl das auch bei mir automatisch erzeugt. Und dann weiß ich immer, okay, da ist was ganz Tiefliegendes, mit dem ich mich beschäftigen muss. Und was es für eine Welle ausgelöst hat in der ganzen Welt. Wie kann sie? Sie könnte doch so viel schöner aussehen, wenn sie einen Profi ranlassen würde. Warum muss sie denn so aussehen, wie sie aussieht, die Arme?
Ja, also das war, wie du sagst, das hat bei mir auch irgendwas ausgelöst, ja. Und das ist ja auch krass, weil ich meine, sie ist so eine wunderschöne Frau. Einfach wirklich eine schöne Frau, die so arg manipuliert wurde und so eine arge Geschichte hinter sich hat. Und diesen Mut, der eigentlich keiner sein sollte, ja, und das ist ja der Punkt. Es ist ja nicht mutig, das eigene Gesicht zu zeigen. Kein Mann wird als mutig betitelt, wenn er ohne Mascara sich fotografieren lässt, ja, aber eine Frau schon, weil wir das halt so gewohnt sind und weil Frauen einfach mehr Effort reinstecken sollten, müssten in ihr Äußeres, damit sie auch Anerkennung bekommen. Das hat bei mir auch irgendwas gerührt und gleichzeitig, weiß ich nicht, ich finde, ich glaube, wir werden in Zukunft mehr davon sehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie jetzt nicht die Einzige ist, die sich denkt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, weil das ist der Gedanke dahinter, ja, ihr könnt mich alle mal. Und
Ja.
das finde ich so befreiend und so bestärkend. Und ich möchte irgendwann auch dahin kommen, so zu denken. Weil es gibt Tage da, also natürlich laufe ich oft ungeschminkt herum, aber wie oft bekomme ich Blicke, hey, ist jetzt krank? Weil die Leute das einfach nicht gewohnt sind oder dass Frauen eben oder bei vielen Frauen, dass sie sich nicht schminken, obwohl das ja wirklich auch etwas ist, wo entweder habe ich Bock drauf oder ich habe keinen Bock drauf und genau so sollte es behandelt werden. Und nämlich auch bei Männern, die gern mal Kajal tragen oder Mascara. Wieso ist das? Wird das dann wieder mal mit Argwohn betrachtet und bei einer Frau vorausgesetzt? Das ist eine verrückte Welt.
Ja, und ich finde, dafür brauchen wir so Bücher wie deins, nicht nur für uns selbst, sondern um uns auch gegenseitig zu bestärken. Damit man so ein bisschen ein Gefühl für dein Buch bekommt. Ich habe eine mini kleine Lesestelle. Ich hoffe, es wird nicht zu cringe für dich, weil ich lese jetzt was aus deinem Buch vor.
Liebe ich, wenn es jemand anderes tut, dann finde ich es nicht cringe.
Also, ich habe schon erzählt, es hat eine wunderschöne Struktur. Ich liebe Struktur. Und es gibt also den Themenkomplex und wie du wieder aussiehst. Schönsein. Da geht's also ab da geht's dann um Schönsein und dazu gibt's dann wieder eben im Folgenden mehrere mikrofeministische Ansätze, wo man da anstoßen kann. Aber es gibt immer so einen kleinen Introtext zu jedem Themenkomplex. Seite 63. Oft frage ich mich, wer eigentlich entscheidet, wer sch was schön ist. Persönlich finde ich Zahnlücken schön und Sommersprossen, Nasen mit Höcker und faltige Hände. Ich mag lautes Lachen und Grübchen. Ich frage mich auch, was andere Menschen schön finden und warum. Und vor allem stelle ich mir die Frage, warum Schönheit so viel Macht über uns hat. Der Duden liefert eine interessante Definition. Unter Schönheit in Anführungszeichen steht, Zitat, ihre strahlende, makellose, jugendliche Schönheit. Eine Formulierung, die viel über unser kollektives Verständnis verrät. Denn das, was uns gefällt, ist nie nur individuelle Wahrnehmung oder persönlicher Geschmack. Es ist auch ein gesellschaftliches Ideal. Unsere Vorliebe kann nicht losgelöst von dem sein, was uns geprägt hat, weil wir in einer Umgebung aufwachsen, in der schnell klar wird, was als begehrenswert gilt und was nicht. Die sanfte, blauäugige Prinzessin im Kinderbuch, die vollbusige Schauspielerin aus der Netflix-Serie und die schlanke Influencerin mit ihren 27 Millionen FollowerInnen. Woran denken wir also, wenn wir so eine Schönheit hören? An eine Frau in ihren 80ern? An einen Mann? Oder doch an eine makellose junge Frau, wie der Duden sie beschreibt? Und das finde ich so auf den Punkt. Also selbst wenn man sich noch nie mit Feminismus beschäftigt hat und denkt, also da reden jetzt alle drüber, da möchte ich jetzt mal was zu lesen. Ist es der perfekte Einstieg, einfach so ganz soft mal abzuklopfen, was man überhaupt schön findet? Und da denke ich so oft drüber nach. Und dann ergänzt wird eben dieses Kapitel wieder mit dem Daily Feminist Dictionary. Also hier zum Beispiel dann Pretty Privilege das, Backhanded Compliments die, Body Neutrality die, Problemzonen die, Fuckability die. Damit man nochmal das wirklich auf den Punkt hat und nicht mitschreiben muss, wenn die feministischen Freundinnen wieder irgendwelche Fachworte um sich werfen. Das finde ich großartig.
Das freut mich voll, ja.
Wo wollte ich denn hier? Genau, ich wollte eigentlich noch so über so viele andere Themenkomplexe bei dir sprechen. Ich lese die jetzt mal vor, mal gucken, wo wir hängen bleiben oder worauf ich nochmal zurückkommen will. Zum Beispiel geht es um Raum einnehmen, um Sprache und Worte. Und da hilft also dieses Dictionary großartig, finde ich. Es geht um Privilegien, um Schönsein, um Medien und Sichtbarkeit, um Gendermedizin, um Partnerschaft und Beziehung, um Lust und Sex, um Elternschaft, um Erziehung, Geld und Konsum, Arbeit, Männlichkeit, Schwesternschaft, Wut. All diese Themenkomplexe werden in deinem Buch behandelt und zu allen gibt es mikrofeministische Ansätze, also ganz, ganz, ganz kleine Dinge, mit denen man anfangen könnte. Ein tolles Beispiel zum Beispiel, was immer wieder gut ist, ist, wenn jemand einen sexistischen Witz macht, kühl bleiben und sagen, den habe ich jetzt nicht verstanden, kannst du mir nochmal sagen, was jetzt witzig war? Und in dem Moment, wo die Person das erklären muss, wird es hoffentlich ein bisschen klarer, dass vielleicht nicht so total witzig war. Oder Männerfußball zu sagen, statt Fußball und Frauenfußball. Das sind so ganz kleine Dinge. Da eckt man auch noch nicht so dolle an. Selbst auf dem Land und im Dorf. Also ich wohne hier auch eher im Speckgürtel. Da gibt es schon auch sehr konservative Menschen. Aber wenn man dann konsequent einfach sagt, hey, heute Abend ist doch Männerfußball im Fernsehen, Deutschland gegen irgendwas, das verändert was. Ganz winzig klein. Da kann jeder ansetzen.
Ja, das finde ich eben auch. Lustigerweise hatte ich vor kurzem einen Podcast mit, und sie war auch aus Baden-Württemberg und auch aus dem Speckgürtel, und sie meinte, das würde sehr anecken, das mit mir. Und das fand ich dann so lustig, weil ich mir gedacht habe, na ja, aber es bringt halt eine Störung in, also die Struktur ins Wanken. Und das finde ich, ist halt auch ein Gedanke, der, natürlich sind das so kleine Dinge, und das höre ich auch voll oft, es sind kleine Dinge, aber die Reaktionen darauf können mitunter auch bei uns Unbehagen ausfüllen, weil sie bei der Person gegenüber Unbehagen ausfüllen. Und dann wird es oft so an uns zurückgegeben, ja, warum bist du jetzt ein Finger oder so Tüpfelscheißerchen, wenn man jetzt Männerfußball sagen muss. Und ich finde, deshalb verkneifen sich viele das halt auch oft, dieser Störfaktor zu sein. Wobei das, gerade weil es etwas stört, heißt das ja, dass es notwendig ist.
Ja, vor allem, wenn man mal anfängt, reinzusteigen in dieses Rabbit Hole Feminismus, dann kommt man einfach nicht mehr raus und dann kann man es nicht mehr nicht sehen. Und das Schöne ist ja, dass wir jetzt zumindest in der Zeit leben, wo wir Frauen nicht mehr das Gefühl haben, wir dürfen uns nicht so nennen, sondern immer mehr Frauen sagen mit Stolz und mit kraftgeschwellter Brust, ich bin Feministin. Und dann bist du sowieso der Weirdo. Also in dem Moment, wo ich beim Kinderfasching sage, ah, indigene Völker als Kostüm, ja, muss ja nicht. Katze ist auch schön als Kostüm, finde ich.
Ja, voll.
In dem
Absolut.
Moment, ich meine, das
Ja.
machen wir einmal und dann hat man eh irgendwie das Schild auf der Stirn.
Ja.
Aber zum Beispiel noch ein anderer guter Mikrofeminismus, den ich in deinem Buch gefunden habe, der eher indirekt wirkt, ist zum Thema Gendermedizin, dass man sich gezielt ÄrztInnen aussucht, die sich auf geschlechtsspezifische Unterschiede spezialisiert haben oder diese wahrnehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Allgemeinärztin gefunden, der vertraue ich. A ist eine Frau und B, die nimmt es wahr, die nimmt es ernst und die sieht es. Und die schickt mich nicht wieder weg, wenn ich ankomme und sage, ich habe das Gefühl, vielleicht habe ich ein hohes Stresshormon oder mein Insulinspiegel, also auf jeden Fall die beiden miteinander, die funktionieren nicht so gut, habe ich das Gefühl. Die nimmt es ernst. Sie sagt, jetzt schauen wir mal die Blutwerte an und gucken mal, weil die sich mit solchen Sachen auseinandersetzt. Oder hier auch schon im Podcast gewesen, eine Herzspezialistin, die sich auf Frauenherzen spezialisiert hat, die einfach sagt, das hier Gendermedizin ist so essentiell wichtig, weil einfach Hormone uns nochmal so anders beeinflussen und wir andere Werte auch zu Rate ziehen müssen als bei Männern.
Ja, also es ist auch, ich meine, wir leben 2026, ja. Wir haben seit langer Zeit Zugang zu Forschung, aber erst seit Frauen in die Forschung gekommen sind, tut sich was auch in Frauenforschung. Und mich ärgert es, dass es sowas gibt wie Frauenforschung und Forschung, aber wir wissen auch, woher das rührt. Für mich war das ein Weckruf vor langer, ich glaube, das ist sicherlich schon über 10 Jahre her. Meine Mutter hatte, also ich bin in einem ländlichen Gebiet in Südtirol aufgewachsen und meine Mutter hatte bei ihrem Hausarzt, hatte sie nach einer Diagnose gefragt, weil sie hatte einen ganz krass hohen Blutdruck und die war, ich glaube, sicherlich 6 oder 7 Jahre auf ein Medikament. Und dieses Medikament hatte ganz arge Nebenwirkungen. Und dieser Arzt hat ihr gesagt, nö, nö, das passt schon, das passt schon. Und das ist normal. Und die Dichte an Ärzten und Ärztinnen ist sehr gering in Südtirol. Und die war jahrelang auf diesem Medikament. Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass dieses Medikament nur an Männern getestet wurde. Dementsprechend bei ihr auch eine Nierenkrankheit verstärkt hat, die jetzt hat sie halt eine Erkrankung an der Niere aufgrund also die hat es jeden Tag eingenommen wegen dem zu hohen Blutdruck, weil eben auch zu hoher Blutdruck jahrelang halt nur an Männern erforscht wurde. Ich glaube, da 1993 wurde erst verpflichtend, Frauen in Studien mit einzubeziehen. Ich meine, 93, ja.
Das war eben erst.
Das war eben erst. Oh. Und das ist, ich glaube, ich meine, das ist jetzt meine persönliche Geschichte, aber wenn wir uns umhören, dann hören wir, wie oft Frauen im Zuge der Wechseljahre oder davor einfach nicht ernst genommen wurden und ihre Wehwehchen unter Anführungszeichen einfach auf Emotionalität und Empfindlichkeit abgewertet wurden. Ich habe gerade gestern irgendwo gesehen, dass es im ORF jetzt, also im Öffentlich-Rechtlichen in Österreich, eine Dokumentation über Wechseljahre gibt. Und die Regisseurin meinte, das Thema Wechseljahre war dem Produzenten lange zu nischig. Und ich wiederhole mich hier, nischig. Die halbe Weltbevölkerung durchlebt Wechseljahre, geht durch die Menopause. Aber es war den männlichen Produzenten zu nischig. Und that's the point. Ja, genau darum geht es. Frauen sind keine Nische und dürfen es auch nicht mehr sein, weder in Medizin und noch in allen anderen Bereichen. Aber wir sind immer noch die Nische. Deshalb sprechen wir von Frauenfußball, von Frauenforschung, von Frauenliteratur. Alles andere ist universell. Der Mann ist universell.
Und es macht mich immer noch verrückt. Es macht mich immer noch verrückt, wenn als Antwort auf ein Frauenfrühstück kommt: Ich fühle mich diskriminiert, ich möchte ein Männerfrühstück.
Ja.
Hans-Dieter, jedes andere Frühstück auf der Welt, das ganze Jahr über, ist ein Männerfrühstück.
Ja. Oh ja. Oh ja. Ich habe so viele Nachrichten zum Internationalen Frauentag, also zum Weltfrauentag, von Männern bekommen, wie ungerecht das sei und ich würde aufstiften, so wieso wütend, wieso, weil ich habe irgendwie geschrieben, hey, lasst einfach wütend sein, weil come on, ja, lasst einfach wütend sein auf Instagram. Und ein Mann natürlich hat mir geschrieben, wieso wütend, wieso nicht confident? Und ich habe gesagt, wegen Typen wie dir, Matthias, genau wegen Typen wie dir. Thanks for mansplaining that to me. Oh.
Es gab ja auch eine Männerdemo, aber das war
Ja.
denen wahrscheinlich wieder zu soft und zu edgy irgendwie so. Ach, das mit den Gefühlen. Wenn meine Frau mir die gut übersetzen kann, ist ja auch okay. Es reicht mir
Okay.
völlig, wenn sie mir sagt, wie ich mich heute fühle.
Ich kann das halt nicht.
Nein, ich kenne nur wütend und okay.
Ja.
Nein, entweder ich bin sauer oder ich bin okay. Und das dazwischen bei dir alles ist echt auch kompliziert.
Ja, sehr kompliziert.
Ich habe da übrigens noch einen ganz tollen Begriff gefunden. Ich habe ja schon ein bisschen angedeutet, wie voll mein Herz ist durch dieses Feminist Dictionary. Aber ich habe noch ein tolles Wort gefunden, das wirklich mein Herz hat aufgehen lassen und das für immer in meinem Herzen bleiben wird. Auf Seite 159, beim 128. und 129. Mikrofeminismus, da geht es um Care-Arbeit. Und da gibt es ein wunderbares neues Wort, das ich noch nicht kannte, von Dr. Wiebke Vogelaar. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Autorin des Buchs Schreiben trotz Care-Arbeit. Und sie sagt, die Care-Concentration Gap beschreibt die strukturelle Kluft zwischen denen, die sich ungestört fokussieren können und denen, die aufgrund von Care-Arbeit und gesellschaftlichen Erwartungen ständig für andere verfügbar sein müssen. Das macht Konzentration zu einem Privileg, das Frauen und Müttern strukturell vorenthalten wird. Und ich so, ja,
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 ja, ja.
ja.
Wie lange warte ich schon drauf, wieder ganze Gedanken fassen zu können? Und ich habe jetzt festgestellt, ich muss dafür wegfahren. Also
Ja.
ich muss meine Familie mindestens eine Nacht verlassen, um wirklich ganze Gedanken über meinen normalen Gedankenhirnrand hinaus denken zu können. Also wenn ich wirklich out of meiner Box denken möchte, dann darf niemand in einer halben Stunde Abendessen brauchen.
Nein. Und das war jetzt auch beim Schreiben von The Daily Feminist. Ich hatte letztes Jahr im April Abgabe, Ende April, und Ostern war davor. Und da ist mein Mann mit den drei Kindern. Wir haben halt Kinder, die sind noch relativ klein, ja. Der ist mit denen weggefahren eine Woche. Und das war, ich habe geschrieben, und das habe ich auch in der Danksagung dann geschrieben, wie ein Mann. Ich habe geschrieben wie ein Mann. Das heißt, ich wurde nicht unterbrochen. Ich musste an nichts denken. Ich durfte nur an mich denken. Ich habe teilweise bis 1 in der Nacht geschrieben, habe dann bis 10 Uhr vormittags geschlafen, was gegessen und bin wieder zum Schreibtisch gegangen. Und ich habe das so viel weggearbeitet in dieser einen Woche, wie ich sonst nicht in 4 Wochen weggearbeitet habe, weil ich einfach 3 Kinder habe. Und ganz ehrlich, wir haben eine gleichberechtigte Partnerschaft. Wir kümmern uns beide um die Kinder, um die Kinder, obviously. Aber die sind halt da, die wohnen halt mit uns. Und deshalb kann ich halt jetzt diese Schreibarbeit, ist die halt limitiert. Und das ist auch irgendwo normal. Aber wenn ich dann Ich musste dann in der Zeit auch teilweise Autorinnen muten auf Instagram, die diese Care-Arbeit nicht hatten. Weil das ist ganz was anderes. Das ist ganz was anderes, ob ich mich nebenher um andere Personen kümmern muss oder nicht. Meine Konzentration wird darunter leiden. Und die leidet darunter. Und das ist okay, natürlich, aber es muss halt auch eben, es braucht ein Wort dafür. Es braucht einfach eine Anerkennung, weil es einfach da ist. Es ist eine Realität.
Ja, und ich finde es auch schwierig manchmal, wenn dann Autorinnen, nee, da gender ich nicht, Autorinnen über so Dinge schreiben und Mutterschaft. Es ist, ich mache keinen Vorwurf niemandem, aber es ist nicht nachfühlbar. Das ist eine Art zu leben, die du erst verstehst, wenn du knietief drin steckst und auch nicht im ersten halben Jahr und nicht im ersten Jahr oder in den ersten 2 Jahren on the fly, die ziehen nie wieder aus, ja, die sind für immer da. Und ja, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme, es wird komplexer, man beschäftigt sich jeden Tag damit, man weint vor Sorge und man ist die ganze Zeit mit einem halben Ohr noch in, habe ich den Zahnarzttermin gemacht? Wenn die nicht da sind, ist man eine andere Person und es ist okay. Das ist okay, aber dafür ein Wort zu haben. Ich wiederhole gerne noch einmal dieses Wort. Liebe Hörenden, bitte lauscht, notiert, aber ich packe es vielleicht auch in die Shownotes oder schlagt es nach in diesem fantastischen Buch. Ich liebe dich für dieses Wort. Seite 159, markiert es euch an. Die Care Concentration Gap. Die Care Concentration Gap. Die Ressource, die einfach von uns abgezogen wird, weil wir einfach knietief in Care stecken. Und es ist anders für Männer, auch wenn wir in gleichberechtigten Partnerschaften sind, sind wir einfach so sozialisiert, dass es dennoch so ist, dass die einfach nicht diese Affordanz haben. Die Dinge haben manchmal nicht diesen Aufforderungscharakter wie für uns. Und es ist vielleicht auch okay. Wollen wir es mal so, für den Status quo ist es okay, dass wir unterschiedlich funktionieren in diesen Systemen. Damit habe ich mich jetzt abgefunden. Ich hoffe auf die nächste Generation, so wie Mareike Fallwickel. Aber jetzt mit dem, was wir haben, müssen wir damit arbeiten. Aber dafür ein Wort zu haben, es formulieren zu können, das bedeutet mir so viel. Das ist vielleicht nur vergleichbar mit, als ich das Wort oder den Begriff to be overtouched kennengelernt habe, als ich irgendwann lange, lange, als ich schon Mutter war, verstanden habe, wie es mir ging, als ich Mutter wurde, wie seltsam das ist und wie man sich fühlen kann, dann auf einmal 24 Stunden am Tag kleine, kleine Körperteile an seinem eigenen Körper zu haben. Das ist wirklich für mich, das ist ein Erdrutsch. Das ist Tektonenplattenverschiebung. Also, das ist wirklich, es verändert gerade alles, dieses Wort. Ich finde es großartig. Allein dafür müsst ihr das Buch besorgen und lesen. Und weil natürlich in dem Dictionary auch noch alle anderen Worte drinstehen. Wobei, vielleicht kriege ich sie ja noch dazu, vielleicht kriege ich dich noch dazu, dass du das nochmal auslagerst. Wir brauchen dieses kleine Booklet nur.
Ja,
Die
ich leite
Extended
es dem
Version.
Verlag weiter.
Die Extended Version, das kann auch so ein kleines Büchlein sein. Das muss ja
Ja.
auch nicht dick sein. Und es ist schwupps fertig. Ich meine, wenig Produktionskosten, ist praktisch ein Abfallprodukt. Wir nehmen das. Ich habe da Bock drauf.
Ich schick die Folge dann meiner Lektorin. Die soll dann mal reinhören.
Sehr, sehr gut. Worüber ich noch gestolpert bin, was ich total wichtig fand, war, und in Männlichkeit gibt es einen Mikrofeminismus. 173 Mikrofeminismus ist, Männern Büchern von Frauen über Frauen zu schenken. Das fand ich großartig.
Weil das, ich meine, unbewusst. Ich habe meinem Papa immer Bücher geschenkt. Immer. Weiß ich nicht. Er mir, ich ihm. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, ich schenke ihm eigentlich nur, weiß ich nicht, irgendwelche Krimis, Thriller, hin und her, blablabla. Und jetzt mache ich das nicht mehr, eh schon länger. Aber er kriegt von mir eben Mareike Fallwickel. Er kriegt von mir Annika Brockschmidt. Er kriegt von mir einfach Bücher, die seine Sicht auf die Welt verändern, und er sagt mir das auch. Es ist was anderes, Und für uns Frauen, wir sind ja mit diesen Männerbüchern groß geworden. Wir sind mit den männlichen Perspektiven als universelle Perspektiven groß geworden. Und all das, was wir als Frauenliteratur verstanden haben, wurde sowieso dann abgewertet und eben zur Nische gemacht schon wieder. Und diesen auch Männern eben zuzumuten, und ich sage bewusst zuzumuten, ihnen Bücher von Frauen zu geben und uns selbst irgendwie auch klar zu werden, das ist nicht dann weniger Literatur, das ist nicht eine geringere Form oder eine verminderte Form eines Sachbuches, wenn es um Feminismus geht. Und das ist nicht weniger wichtig für einen Mann, weil das ist halt auch internalisierte Misogynie, die wir in uns tragen.
Ja, und ich zitiere da immer sehr gerne. Ich glaube, es ist in der Myself, gibt es immer so eine Seite, da müssen Männer oder da werden Männer eingeladen, weibliche Vorbilder oder Frauen, die ihr Leben beeinflusst haben. Boah, Mann, brechen die sich immer einen ab. Es ist echt schwierig für die, weil es. Männer orientieren sich an Männern. Und da können wir eine ganz neue Folge mit füllen, wie zärtlich die Bande zwischen Männern sind, wie liebevoll und verliebt die auch übereinander sprechen. Da habe ich auch Sachen in meinem Leben schon erlebt, gehört, gesehen, dass ich dachte, wow, das ist interessant, ob du jemals so auch über Frauen sprichst. Und die haben diesen Orientierungsrahmen gar nicht. Da fängt es ja schon bei den Büchern an, die auch in der Schule lesen, die Jungs. Ich sage immer, eigentlich müsste man Good Night Stories for Rebel Girls den Jungs vorlesen. Dass sie sagen,
Absolut,
kennst
ja.
du, oh, das ist so eine tolle Frau oder eine tolle Sportlerin oder, weil das genau eben nicht, das ist nicht Good Night Stories for Rebel Girls, es ist Good Night Stories for Rebel Kids,
Kids, ja.
weil
Da bin
gerade
ich
die
voll bei
Jungs
dir,
brauchen auch
ja. Weibliche
weibliche
Vorbilder.
Vorbilder und müssen
Amen.
sagen, das ist die coolste Sportlerin an, so stark wie die möchte ich mal werden. Ich sage auch immer, wenn wir Fußball spielen, mein Kind und ich, das männliche Kind und ich, dann sage ich immer, ich bin Ann-Kathrin Berger im Tor. Und er so, ja, Ann-Kathrin Berger,
Ist gut, das ist gut. Aber das ist halt auch der Punkt, dass es für Frauen absolut normal ist, eben männliche Vorbilder und eben Mentoren zu haben, während es für bei Männern eben eigentlich total, total was Außergewöhnliches ist, wenn ein Mann sagt, ja, das war mein Vorbild, war eben diese und jene Frau oder diese Mentorin, ich hatte diese Mentorin. Das ist auch unbewusst eben dieses, zu Männern darf man hinaufschauen, soll man hinaufschauen, zu Frauen nicht. Von einer Frau lasse ich mir nichts sagen. Habe ich auch übrigens mal in einem Kommentar bekommen, Frauen dürfen nicht lehren oder irgendwie von, also das ist ja auch eine, es steht ja auch in der Bibel apparently. Ja, aber dieser Gedanke, dass eben Frauen eh nichts Wertvolles zu sagen haben und Wertvolles beizutragen in unserer Gesellschaft, das zieht sich halt eben durch in solchen Bildern. Und deshalb finde ich auch eben dieses Beobachten der Welt und Reflektieren, woher kommt das, dass eben, dass mein Sohn keine weiblichen Vorbilder hat? Was kann ich dagegen tun? Oder was kann ich dafür tun? Und wenn wir da ansetzen, dann können wir irgendwo auch die Zukunft prägen. Und das ist doch schön.
Das finde ich auch. Dein Buch ist für mich Inspiration, nicht nur für das, wie ich denke, sondern auch, wie ich mit anderen spreche. Ich finde, selbst wenn man das Gefühl hat, man ist schon fest im Sattel, ist ein Buch wie deins gerade hilfreich, nochmal zu schauen. Manche tasten sich noch ran, manche müssen bestimmte Dinge noch durchdenken. Manche sind über dieses Störgefühl noch nicht raus, das man manchmal bekommt bei Dingen. Wir haben vorhin drüber gesprochen, man sieht Pamela Anderson und man weiß gar nicht, es fühlt, das macht was mit dir, aber sag, denkst du jetzt, sie sollte sich schminken oder ist es gut? Also man muss viel drüber nachdenken. Ich war am Sonntag mit Freundinnen unterwegs, wir waren im Ballett und es ging auch da um Solidarität und auch das ist ein Kapitel in deinem, ein Themenkomplex in deinem Buch Schwesternschaft. Dieser, es kann nur eine geben, Mythos. Und da ging es genau darum. Und da brauchen wir uns zusammen auch. Wir müssen darüber sprechen. Genau dafür brauchen wir auch Schwesternschaft. dass immer wenn wir diese Störgefühle wieder haben, Mensch, hat die eine gesagt, jetzt, ich biete doch so Kurse an für Frauen, jetzt habe ich gesehen, drei Orte weiter macht es jetzt eine andere auch, aber das ist doch mein Thema. Und dann haben wir uns wirklich gegenseitig gebraucht einfach, weil sie hat es gebraucht, das einfach sagen zu dürfen. Und sie hat uns gebraucht, um zu sagen, denk dran, wenn das Thema größer wird, dann ist es auch gut für dich, ist doch toll, vielleicht bist du ihr Vorbild sogar. Und ihr arbeitet da auch auf einer bestimmten Ebene zusammen. Aber wir brauchen uns dafür. Wir hängen so in diesen Systemen drin. Es ist für uns das Normal, auch selbst sexistisch zu denken. Das ist unser Normal, rassistisch und sexistisch zu sein. Weil so sind wir erzogen worden. Es ist das Normal, in den Perfektionismus zu gehen, die Care-Sachen komplett auf unseren Buckel zu schnallen. Das ist das Normale. Und alles andere kostet Kraft. Und da brauchen wir uns gegenseitig.
Ja, aber wie? Also, das ist ja auch irgendwie Kern, dass diese Solidarität unter Frauen auch irgendwo gewollt untermauert wurde, weil sie auch diese Struktur stört, in der Frauen eben zu Care-Arbeit als etwas Natürliches und Normalen gesehen werden. Weil wenn wir uns verbünden und sagen, hey, ja, aber eben so nicht, das ist also nicht so fair, wie das abläuft, und uns eben verbünden untereinander, dann können wir aufzeigen, dass ja, es wurde bis jetzt als etwas Normales gesehen, dass wir uns die Care-Arbeit aufbuckeln, aber gleichzeitig, ja, passieren dann ganz viele andere Dinge, die nicht in Ordnung für mich sind. Und Care Concentration Gap oder Gender Pay Gap oder Gender Care Gap, Gender Pension Gap, all the gaps kommen dann auf. Und ich glaube, deshalb, unter anderem deshalb, braucht es diese Schwesternschaft, diese Verbundenheit, die ich mein ganzes Leben als etwas so krass Wertvolles empfunden habe. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das ja irgendwo auch abgesprochen wird. Ich bin zum Beispiel in eine Mädchenschule gegangen. Ich war in einem Gymnasium in Südtirol. Da war eine Klosterschule eigentlich. Aber unsere Direktorin, die war auch eine Klosterfrau, die war eine krasse Feministin. Ich glaube, die ist ins Kloster gegangen, um nicht zu heiraten, nämlich. Und die war richtig cool. Und die hat diese Schwesternschaft wirklich erstens gelebt und zweitens halt gepredigt. Und wir waren 29 Mädchen, 5 Jahre lang. Und von außen habe ich immer gehört, naja, das muss so ein Zickenkrieg sein. War es aber nicht. Es war vollkommen cool. Wir waren eine richtig coole Gruppe. Wir haben so viel voneinander gezehrt. Wir konnten so sein, wie wir einfach sind. Wir waren befreit von diesem auch oft männlichen Blick, durch den wir uns bewerten. Und es war, auf Englisch würde man sagen, wholesome. Und genau das war es. Aber eben, wenn ich das immer erzählt habe, dass ich in die und diese jene Schule geht, dann, oh mein Gott, so viele Mädchen, oh, auch von anderen Frauen natürlich, oder Mädchen damals. Traurig eigentlich.
Ja, da wären wir noch bei zwei anderen Worten, die ich auf jeden Fall ab jetzt in meinen täglichen Sprachgebrauch übertragen werde. Und zwar schreibst du in den Danksagungen von deinen Hype-Women und
Ja.
von deiner Feminist-Sphere.
Ja.
Und ich habe festgestellt, selbst hier im Speckgürtel in Süddeutschland, wir finden uns, wir erkennen uns. Es gibt bestimmte Strukturen, die erleichtern es. In eine bestimmte Partei einzutreten, zum Beispiel, kann helfen, oder sich bei bestimmten Sachen zu engagieren. Aber wir finden uns. Und die, die so ticken wie du, die sind da. Du kannst sie finden. Du wirst sie sehen. Und dann hast du genau diese Frauen um dich rum, mit denen du dich gegenseitig bestärken kannst und die dich feiern und die dich loben und die sagen, du kannst das, du schaffst das und du hast es großartig gemacht.
Ja, absolut. Und ich finde, ich habe selbst mal im Stuttgarter Speckgürtel gelebt. Und ja, und ich habe da so eine Person gefunden. Und ich bin immer noch so dankbar, dass ich diese Frauen, also auch, ich habe auch in München gewohnt und hier in Wien. Und was mich halt an all diese Orten, dass das Gute von diesen Orten waren immer die Frauen, die ich kennengelernt habe. Und das ist doch wunderschön, oder?
Ja. Darum bin ich diesem Podcast auch so dankbar, weil ich all diese wunderbaren Frauen auch treffen darf und in meinen Podcast einladen darf. Liebe Evelyn, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist meine absolute Leseempfehlung. Evelyn Höllriegel-Czeigner, The Daily Feminist, 199 konkrete Handlungstipps für Gleichberechtigung im Alltag. Für gestandene Feministinnen und für alle, die es werden wollen, für alle, die ein Nachschlagewerk suchen. Hier schon mal ein kleines Feminist Dictionary. Ein größeres kommt vielleicht noch. Ich bohre da einfach jetzt noch mal ein bisschen nach. Wenn ich dem Verlag was schreiben soll, sagst du Bescheid. Und auf jeden Fall möchte ich darauf hinweisen, dass es zu diesem Buch einen Merch-Shop gibt. Leute, ich dreh durch. Und am allerbesten gefällt mir die Tasche. Ich weiß noch nicht, ob das hier innerfamiliär so gut ankommt, aber auf der Tasche steht, und sie ist sehr praktisch, sie ist sehr groß und sie hat zwei unterschiedlich lange Henkel. Sie gefällt mir sehr gut und es steht drauf, Patriarchat, aka, wenn Männer die To-Do-List zu kompliziert, den Männern die kompliziert, nochmal, wenn Männern die To-Do-List zu kompliziert ist, sie aber Abteilungen leiten. Story of my life.
Jo, absolut.
I love it. Ich bin dir so dankbar für dieses Buch. Es hat so ein bisschen wieder meinen Sachbuchhunger geweckt nach ein paar, ich sag's ehrlich, Enttäuschungen, Bücher, die für mich den Hype nicht erfüllt haben, der um sie gemacht wurde. Aber deins finde ich einfach großartig. Es ist locker flockig zu lesen. Es steht alles drin. Die Studien sind drin, die man braucht, damit man auch seine Argumente und seine Gedankenketten gut zusammenknüpfen kann. Und es sind einfach 199 mini kleine Mini-Tipps. Und wir können alle gute Feministinnen sein, wenn wir einfach versuchen, ganz, ganz kleine Dinge in unserem Leben zu tun. Wie gesagt, wir müssen keine Friedensnobelpreise gewinnen, ist heutzutage eh nicht mehr so ein Ding. Und wir müssen keine globalen feministischen Organisationen oder deutschlandweiten Protestwellen irgendwie initiieren. Du kannst ganz, ganz kleine Dinge tun. Und mit dem Buch von dir, Evelyn, kann man dafür auch ganz leicht den Mut finden.
Dankeschön. Das geht runter wie Öl.
Sehr schön. Sag Bescheid, wenn das Dictionary kommt.
I
Denn
will.
das muss einen Platz im Podcast bekommen.
Ja.
Und wir brauchen dieses. Hallo, lieber Kösel Verlag. Wir brauchen das Ergänzungsbuch zu The Daily Feminist. Wir brauchen The Daily Feminist Dictionary. Ja, wir brauchen einmal alle Fachwörter drin. Die Evelyn schreibt auch noch ein paar schöne dazu. Ist kein
Ja,
Problem.
ist kein Problem.
Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, Evelyn.
Dankeschön, danke.
Ich danke allen Unterstützenden, die diesen Podcast auf Steady oder auch über PayPal unterstützen. Herzlichen Dank, Valerie aus Zürich in der Schweiz, Anna-Maria aus Wiesbaden, Karin aus Lehrte, Katrin aus Wildeshausen, Patricia aus Berlin, Katrin aus Eichstätt, Claudia aus Friedberg, Anna aus Marbach, Jutta aus Friedberg, Inga aus Bad Hersfeld, Nicole aus Wien, Sabine aus Köln, Anna aus Sulzbach am Main, Silja, Maren aus Füssen, Grit aus Berlin, Anja aus Norderstedt, Ingeborg aus Siegen, Turit aus Zürich in der Schweiz, Berit, Claudia aus Marbach, Stefanie aus Dülmen-Rohrup, Barbis aus Wien in Österreich, Sandra aus Bielefeld, Nevenka, Pia aus Potsdam, Annette aus Felgentreu, Wiebke aus Gevelsberg, Michaela aus Ühlitz, Laura aus Hahn, Jeannie aus Kirchberg an der Mur, Corinna aus Kornwestheim, Elfi aus Marbach am Neckar, Jasmin aus Birmensdorf in der Schweiz, Monika aus Marbach, Daniela aus Bolsøya in Norwegen, Nicola aus Heidelberg und Lisa aus Marbach. Danke, danke, danke. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.